Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Jetzt war es doch schon eine Zeit lang her, dass wir das letzte Mal da waren. Und ich muss sagen, ich war heute Abend sehr gespannt, wer da dieser junge Prediger ist, wo der Daniel davon geredet hat. Aber er hat anscheinend mich gemeint. Also vielen Dank für das Kompliment. Auch das hört man ab und zu gern. Ja, ich möchte zu Beginn auch noch einmal beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns heute in deinem Namen versammeln dürfen. Wo zwei oder drei versammelt sind, bist du mitten unter uns und du bist jetzt da. Du schenkst jetzt auch mir die Kraft und die richtigen Worte durch deinen Heiligen Geist. Und du schenkst auch jedem Gnade, dass wir heute Abend eine große Beute machen dürfen aus deinem Wort. Amen. Ja, ich möchte heute über die ersten sechs Verse von Johannes 14 predigen mit dem Übertitel „Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen“. Und ich möchte zuerst einmal den Text lesen, noch ein paar Zeilen weiter bis Vers 11. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Es gibt einen Prediger, den ich sehr schätze, der heißt Hans-Dieter Pfleiderer. Und er hat ein Thema, das er sehr oft immer mal wiederholt in verschiedenen Gemeinden. Wie lese ich die Bibel mit Gewinn? Und es sind eigentlich zwei Punkte, die er für sich entdeckt hat und die sein christliches Leben radikal verändert haben. Und der erste Punkt ist, die Bibel mit Dankbarkeit lesen. Und ich glaube, das können wir heute auch wunderbar auf diesen Text anwenden. Und das zweite ist, die Bibel ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen und auf das Reden des Wortes Gottes hören und es auch praktisch umsetzen. Ich habe heute gerade in einem Buch gelesen, da war mal ein Missionar in Korea und er hat dann einen koreanischen Christen gefragt, ob er die Bergpredigt kennt. Und dieser koreanische Christ, der hat ihm dann die gesamte Bergpredigt auswendig fehlerfrei aufgesagt. Dann war der Missionar ganz erstaunt und hat ihn gefragt, ja, wie konntest du jetzt diese ganze Bergpredigt auswendig lernen? Er hat gesagt, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe mir zwei Verse genommen, die auswendig gelernt und dann bin ich hinausgegangen und habe mir jemand gesucht, wo ich sie anwenden kann. Also ich glaube, das meint auch dieser Hans-Dieter damit, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Und ist es so wunderbar, wie dieses Johannes 14 beginnt? Euer Herz werde nicht bestürzt. Dieser Abschnitt gehört ja zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu, die von Kapitel 13 bis Vers 17 geht. Und Jesus will seine Jünger darauf vorbereiten, dass er jetzt bald nicht mehr in ihrer Mitte ist, dass er sterben muss. Und dann werden die Jünger ohne ihn in der Welt sein. Natürlich wird er den Heiligen Geist senden, aber es wird natürlich eine große Umstellung sein für die Jünger. Sie waren es ja immer gewohnt, dass der Herr Jesus in ihrer Mitte war, dass er ihnen gesagt hat, wo es lang geht, der für sie gekämpft hat, der immer einen Ausweg gewusst hat. Und plötzlich werden sie für sich auf sich allein gestellt sein. Ja, natürlich auch Angriffe und Verfolgungen und schwere Zeiten erleben. Und der Herr beginnt mit den Worten, euer Herz werde nicht bestürzt. Über 100 Mal steht in der Bibel, fürchtet euch nicht. Aber es gibt noch eine Bedingung, die dazugehört. Ihr glaubt an Gott. Wir können diese Verheißung Gottes nur in Anspruch nehmen, wenn wir an Gott glauben. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Aber jetzt sagt Jesus noch etwas. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und wenn wir eben diesen Text betrachten, den wir gerade auch vorgelesen haben, da sehen wir, dass Jesus Christus die Gleichheit mit dem Vater beansprucht. Und gerade das, was Jesus in diesem Johannes 14 sagt, können wir nur in Anspruch nehmen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Er ist es, der uns den Weg zum ewigen Leben zeigt. Er ist es, der dann sagt, dass wir auch die Werke tun und sogar größere als er, die er getan hatte. Und natürlich können wir auch nur den Heiligen Geist bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir finden auch in diesem Abschnitt bereits den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann heißt es weiter, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass du im Himmel eine Wohnung haben wirst? Das ist interessant, dieses Wort Wohnung, das kommt nur im Johannes 14 vor. Aber dort zweimal. Einmal im Vers 2, den ich gerade gelesen habe, aber auch dann im Vers 23, wo es heißt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das finde ich etwas Hochinteressantes, wenn wir darüber nachdenken. Wir haben es ja auch schon in der Einleitung gehört, auch darüber gesungen, dass es im Himmel mal eine unzählbare Schar geben wird von Gläubigen, aber auch von Engeln, Myriaden von Engeln. Das heißt, das wird einerseits eine ganz große Masse sein, die wir da erleben, aber trotzdem wirst du auch im Himmel eine eigenständige Person bleiben, eine eigenständige Persönlichkeit. Aber das habe ich ja schon mal gesprochen, dass wir auch im Himmel eine Geist, Seele und auch einen Leib haben werden. Und wir werden eben auch im Himmel sozusagen einen privaten Bereich haben. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann, eine Wohnung. Ich weiß nicht, was wir in dieser Wohnung machen werden, ob wir da die Bibel studieren werden, ob wir da ein Musikinstrument üben werden, um das in Gemeinschaft dann aufzuführen. Oder vielleicht wird auch Jesus Christus bei uns in der Wohnung vorbeikommen. Oder mal Paulus und Mose und wir können sie mal fragen, du, wie war das damals bei dieser Stelle? Ich weiß nicht, wie du dir diese Wohnung vorstellst. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal so eine Lieblingswohnung, eine Traumwohnung. Also ich weiß, bei der Eva, das wäre dann wahrscheinlich eine Berghütte irgendwo in den Alpen, am besten noch mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. den wir das heute das erste Mal von Bern aus gesehen haben. Ja, ich würde mir so eine Wohnung wünschen am Meer, wo ich direkt aus vom Haus ins Meer gehen könnte. Ja, vielleicht wünschst du dir so eine Wohnung, dass das ausschaut wie ein Schloss, so umgeben in einem englischen Garten. Aber egal, wie wir uns diese Wohnung vorstellen, sie wird sicher tausende Mal schöner sein. Ein bisschen wird uns auch diese Wohnung schon beschrieben im Offenbarung 21. Und zwar ab Vers 18. Da heißt es von der Stadt und von der Außenmauer: Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer, die Stadt, waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd und so weiter. Und die 12 Toren waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold mit durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist der Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Ist das nicht wunderbar, eine Stadt aus Gold, die erstrahlt wird von der Herrlichkeit Gottes? Wir erfahren auch etwas über die Abmessungen dieser Stadt. Da heißt es in Vers 16, und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Also 12.000 Stadien, wenn man das umrechnet, dann sind das über 2.200 Kilometer. Also Breite, Tiefe und Höhe. Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen können, ob das ein Würfel ist oder eine Pyramide oder vielleicht wie ein großes Stadion, wo dann alle Wohnungen Blick haben auf den Thron Gottes. Aber natürlich, auch da denken wir natürlich immer menschlich von Himmel. Paulus sagt ja, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also all unsere irdischen Vorstellungen, ja, die versagen vollkommen, wenn wir uns den Himmel vorstellen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns fragen, wo ist eigentlich unsere wahre Heimat? Wo wollen wir wirklich hin? Wo ist die Wohnung, zu der es uns hinzieht? Können wir auch sagen mit dem Hebräerschreiber, Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich finde, unser Vater, unser Schöpfer hat uns eine wunderbare Erde gegeben. Wir dürfen uns an dieser Welt erfreuen, an den herrlichen Bergen, an der herrlichen Natur, an der herrlichen Schöpfung. Aber doch müssen wir uns auch immer wieder sagen, mal stopp, wir dürfen uns auch nicht in dieser Welt verlieren. Wir sind auf dem Pilgerweg, so wie wir es gesungen haben, auf dem Weg zu dieser herrlichen Stadt. Und von der soll unser Herz erfüllt sein. Jetzt fragen wir uns vielleicht, haben denn da auch alle Platz? Wir haben es gehört, wie groß die Stadt ist, also ziemlich groß. Aber unser Herr Jesus sagt auch, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Jeder, der in dieser Stadt wohnen will, der einmal in der Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel sein will und bei unserem Herrn Jesus Christus, der wird dort eine Wohnung haben. Gott wird niemals sagen, nein, für dich habe ich keine Wohnung, sondern jeder wird eine Wohnung bekommen. Aber in diesem Vers 2 steht noch etwas Wunderbares. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Unser Herr Jesus geht selbst hin und bereitet uns diese Wohnungen vor. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Können wir da nicht auch wieder unendlich dankbar sein? Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Wohnung für jemanden vorbereitet hast. Vielleicht hast du mal einen ganz besonderen Besucher erwartet. Ja, vielleicht deine Eltern, deine Kinder. Und dann hast du das Gastzimmer ganz liebevoll vorbereitet. Dann hast du Blumen hineingestellt, dann hast du etwas zum Trinken, etwas zum Essen reingestellt, dass wenn der Gast kommt, sich richtig wohlfühlt bei dir. Oder vielleicht Eltern, die ein Kind erwarten, bereiten auch das Zimmer für das Kind vor. Und so macht es auch unser Herr Jesus, dass er uns diese Stätte vorbereitet. Und darin sehen wir eigentlich auch diese unendliche Liebe, die er zu uns hat. Und manchmal kann ich es selber gar nicht fassen, wie sehr mich Gott liebt. Manchmal fällt es mir auch selber schwer, Liebe anzunehmen oder ja, mir vorstellen zu können, dass ich geliebt werde. Aber wenn ich dieses Wort lese, dann weiß ich, mein Herr Jesus hat alles getan, dass er einmal mich in seiner Gegenwart haben darf. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, Jesus Christus wird uns zu sich nehmen. Und das kann auf zwei verschiedene Arten passieren. Die eine ist, dass wir durch das Tal des Todesschatten zu ihm gehen. Und auch da wird er kommen, uns abholen an unserem Todestag und uns in diese Stadt führen. Aber natürlich spricht auch unser Herr Jesus ganz besonders auch von dem Zeitpunkt der Entrückung. Dann, wenn er seine Gemeinde, die hier noch auf der Erde ist, in Bruchteil einer Sekunde zu sich in den Himmel holen wird. Und dann wird eben diese Herrlichkeit beginnen, dann werden wir unseren Auferstehungsleib bekommen und dann werden wir in diese Stadt einziehen, werden teilhaben an der Hochzeit des Lammes und werden in der ewigen Herrlichkeit sein. Und jetzt sagt Jesus weiter, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Irgendwie ist das schon komisch, warum spricht unser Herr Jesus immer so in Rätseln? Es war ja schon im vorigen Kapitel, da hatte er gesagt, Vers 33, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Und dann fragt ihn Petrus ganz direkt, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Also irgendwie spricht unser Herr Jesus immer so etwas in Rätseln. Er macht so eine Aussage, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und dann sieht man so richtig bei den Jüngern wieder so die Fragezeichen über den Kopf auftauchen. Sie wissen nicht, von was jetzt der Herr Jesus redet. Ja, und jetzt hat sich da der Thomas die Blöße gegeben und er fragt ihn ganz direkt: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Ich glaube, das, was Jesus macht, das ist auch ganz typisch für das jüdische Denken. Dort ist es oft so, dass ein Rabbi, der seine Schüler hat, eine Frage stellt oder einfach auch eine Aussage macht. Und jetzt kommen die Schüler und stellen Fragen oder geben ihre Sicht der Dinge dazu. Und ich erlebe das ja auch immer wieder mal, wenn ich so eine Bibelstunde halte. Natürlich bereite ich mich in dieser Bibelstunde vor. Ich überlege mir zu jedem Vers etwas. Aber ich mache es jetzt nicht so, dass ich immer gerade schon sage, die Auslegung, denke ich, dass die so oder so ist. Sondern ich stelle dann auch immer wieder eine Frage. Und plötzlich merkt man dann, wie die Leute so hellwach sind. Dann plötzlich fängt das Gehirn an zu denken. Dann ist es ja auch immer wieder interessant, wie dann jemand auf diese Frage antwortet. Und das macht es ja gerade so wertvoll in der Bibelstunde, dass dann plötzlich auch Gedanken kommen von verschiedener Seite, auf die man selbst gar nicht gekommen ist, wäre. Oder jemand erzählt was aus seinem Leben, wie er etwas erfahren hat mit diesem Bibelvers und kann darüber auch Zeugnis geben. Und eigentlich ist diese Frage von dem Thomas ja sehr gut. Wenn wir nicht wissen, wo das Ziel ist, dann können wir den Weg auch nicht dorthin wissen. Also stell dir mal vor, ich würde bei dir anrufen und sagen, ja komm, besuch mich mal am Wochenende bei uns und leg den Hörer auf. Ja, du weißt ja den Weg. Dann würde der sagen, ja, wie sollen wir den Weg wissen, wenn wir die Adresse nicht kennen? Gut, heute gibt es Internet, heute gibt es Telefonbücher, da kann man vielleicht nachschauen, wo diese Adresse ist. Aber ich muss doch letztendlich wissen, wo ich hin will, um den Weg dorthin zu kennen. Und natürlich, wenn er das sagt, dann spielt er natürlich auch darauf an, dass er auch zu früheren Zeiten eben mal gesagt hatte, ja, dass eben er die Tür ist zum ewigen Leben. Also dass eigentlich seine Jünger es wissen sollten, wie dieser Weg zum ewigen Leben hin sein soll. Aber ich glaube, wir können dem Thomas dankbar sein, dass er diese Frage gestellt hat. Dass er sich diese Blöße gegeben hat und eine Frage gestellt hat, wo vielleicht manch einer denkt, ja, da will ich mich jetzt nicht offenbaren, sonst stehe ich dumm da. Weil diese Frage hat dazu geführt, dass Jesus einen der bekanntesten Verse in der Bibel ausgesprochen hat. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass sich die ersten Christen immer wieder bezeichnet haben als die des Weges sind. Oder manchmal wurde auch das Evangelium einfach der Weg genannt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 19,9. Und das Wunderbare ist, dass Jesus sagt: Ich bin der Weg. Es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Das heißt, wenn Jesus Christus der Weg ist, dann ist Jesus Christus selbst das Ziel. Da muss ich eigentlich das genaue Ziel gar nicht kennen. Ich muss auch gar nicht genau wissen, wohin der Weg in der Zukunft mich hinführen wird. Ich muss nur eines machen, ich muss auf dem Weg bleiben. Und das heißt, ich muss bei unserem Herrn Jesus bleiben. Das ist das Wunderbare an der Nachfolge, dass Nachfolgen einfach heißt, unser Herr Jesus geht einen Schritt vor und ich gehe einen Schritt hinterher. Dieser Weg ist schmal, das hat auch Jesus gesagt. Wir können sehr leicht mal auf die rechte oder linke Seite davon abkommen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir immer in der Nähe unseres Herrn bleiben. Aber dann haben wir noch den wichtigen Punkt, ich bin auch die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage. Wie viele Menschen haben ihr ganzes Leben investiert auf der Suche nach der Wahrheit? Es gibt Philosophen, die ja immer darüber nachgedacht haben, ja, was ist die Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit? Wie können wir die Wahrheit finden? Es waren Wissenschaftler, die haben versucht, in die Geheimnisse der Natur, in die Gesetze der Natur zu blicken und da der Wahrheit auf der Spur zu kommen. Und Jesus sagt ganz einfach, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wenn wir Jesus gefunden haben, dann sind wir am Ende unserer Suche. Ich habe erst auch vor kurzem mal das Zeugnis eines Inders gehört, der eben diesen Weg gegangen ist. Der war auf der Suche nach der Wahrheit. Das war ein sehr intelligenter Mensch, der hat eben Philosophie studiert, bis man ihm dort gesagt hat, wir Philosophen, wir haben nicht die Wahrheit. Es ist auch gar nicht das Ziel der Philosophie, letztendlich die Wahrheit ja, am Ende rauszufinden. Dann war er auf der Suche in den verschiedensten Religionen und auch die haben gesagt, wir haben die Wahrheit nicht. Und dann hat er schließlich Jesus Christus gefunden, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und Jesus Christus ist das Leben. Da denke ich natürlich an das ewige Leben. Durch Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Aber was noch viel wunderbarer ist, dass wir dieses Auferstehungsleben, dass wir dieses Leben aus Gott, dieses göttliche Leben, schon jetzt haben dürfen. Das ist nicht etwas, was wir erst einmal in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir gestorben sind. Ja, dann dürfen wir in den Himmel und dann haben wir das ewige Leben. Schon jetzt hat Jesus uns dieses ewige Leben durch den Heiligen Geist, dadurch, dass er in uns lebt, dadurch, dass der Vater und der Sohn Wohnung in uns machen durch den Heiligen Geist, dürfen wir schon dieses Leben hier haben. Und dann, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist etwas, was mich eigentlich sehr traurig stimmt. Jesus Christus sagt ganz klar, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der einzige Weg zum ewigen Leben. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Und warum wird diese Wahrheit nicht öfter von den Kanzeln gepredigt? Warum wird das den Menschen nicht ganz klar gesagt? Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und er ist der einzige Weg, der zum Vater führt. Leider sind es gerade oft die Theologen selbst, die diese Wahrheit leugnen. Die Theologieprofessoren, die dann ganz klug dahersagen, ich weiß nicht, ob es Charles erwähnt hat, von dieser ja, Nachricht im Tagesanzeiger zu Ostern, wo ein Theologieprofessor gesagt hat, vermutlich gibt es kein Jenseits. Und wahrscheinlich hat er sich noch auf die Schultern geklopft und gesagt, ja, wie intelligent er ist und wie modern er ist. Dabei ist diese Aussage schon uralt. Das haben schon die Sadduzäer zu Jesus gesagt, es gibt keine Auferstehung. Und Jesus sagte nur zu ihnen, ihr kennt nicht die Schriften und nicht die Kraft Gottes. Und lasst uns das doch mal wieder groß machen, dass wir das den Menschen wirklich verkündigen, dieses Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und es ist ja unglaublich, was die verschiedenen Religionen alles auf sich nehmen, um einmal im Himmel zu sein, um einmal ewiges Leben zu haben. Die Hindus, die gehen einen weiten Weg, die pilgern an den Ganges, um sich dort zu reinigen. Jeder Moslem pilgert einmal in seinem Leben nach Mekka. Und es gibt dann Buddhisten, die so eine Pilgerrundweg machen um den Berg Kailash. Das ist, glaube ich, in Tibet dort. 53 Kilometer, da ist die Strecke lang, bis man um diesen Berg herum ist. Und diese Strecke, die ist so gefährlich, so steil, so schwierig, dass man 3 bis 4 Tage braucht, um diesen Berg zu umschreiten. Und es gibt dann sogar noch Pilger, die sich 20.000 Mal, währenddem sie diesen Berg umschreiten, auf den Boden werfen, damit sie Vergebung der Sünden bekommen. Und doch, obwohl sie sich so anstrengen, führt dieser Weg nicht zum ewigen Leben. Lasst uns doch das wirklich groß sein und groß werden und auch anderen Menschen verkündigen, dass Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Ja, Jesus Christus, wir können dir nur von ganzem Herzen danken. Du hast uns eine Wohnung bereitet im Himmel. Du hast uns eine herrliche Stätte bereitet. Und es wird der Tag kommen, wo wir in deine Herrlichkeit eingehen werden. Dort wird keine Träne mehr sein, dort wird kein Leid mehr sein, da wird kein Geschrei mehr sein. Dort wird der Tod nicht mehr sein, dort wird auch die Sünde nicht mehr sein. Dort wird nur noch Herrlichkeit sein. Und Herr Jesus Christus, du bist der Weg. Du hast den Weg für uns freigemacht, dafür, dass du am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben bist. Und Herr, ich bitte doch, dass du auch in dieser Zeit, in diesen letzten Tagen immer noch Menschen herausreißt aus dieser Finsternis, dass sie doch noch dich erkennen dürfen. Und ich glaube, dass dieser Tag der Entrückung nicht mehr weit ist. Wir feiern in einem Monat das 70-jährige Bestehen von Israel. 70 Jahre, das ist auch immer ein besonders biblischer Zeitraum. Und ich glaube, es ist nicht mehr fern, dass der Antichrist beginnt, sein Reich aufzubauen. Und dass auch der Zeitpunkt der Entrückung kommt. Und Herr, ich bitte dich einfach auch für einen jeden, der unter uns ist, dass er vorbereitet ist auf dein Kommen. Dass er sich ausrichtet auf dich. Dass er sein Leben dir ganz hingibt. Und wenn noch jemand unter uns ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der dich noch nicht persönlich angenommen hat, der noch keine Sündenvergebung hat, dann mach es doch, dass er heute Abend kommt und dir dein Leben übergibt. Amen.
Und jetzt darf ich noch bitten, den Manfred, für mit uns zu sagen, sprechen wir stehen dazu auf.
Ja, und Herr Jesus, himmlischer Vater, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Wir haben im Himmel bereits die Fülle. Du hast uns jetzt bereits die Fülle gegeben. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Aber wir dürfen dich auch um den irdischen Segen bitten, dass du uns auch da Gnade schenkst, Bewahrung, Gesundheit, Freude, viel Kraft für den Alltag, viel Liebe für den Nächsten, viel Gnade auch im Umgang mit unseren Ehepartnern, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen. Ich darf dich auch um diese Gnade für GVC Bern, für diese Gemeinde hier bitten. Ich darf dich auch um Gnade bitten für die Stadt Bern und dass du doch noch Menschen herausrufst aus dieser Stadt. Ich darf dich auch um Segen und Gnade bitten für die Regierung, für das Bundeshaus, für alle, die sich für dieses Land einsetzen. Wir dürfen dir auch Charles und Sonja bringen und sie segnen und auch, dass sie ein Segen sein dürfen in Israel und auch ein Segen sein dürfen für diese Reisegruppe. Ich will dir auch alle bringen, die krank sind und schwach sind in unserer Mitte, dass du auch sie stärkst und ihnen nachgehst und Gnade und Kraft und Gesundheit schenkst. Ich will dich auch für den Emmanuel bitten, dass du auch mit ihm bist und auch du kannst ein Wunder tun und ihn wieder herstellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch walten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden, einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und in einem Monat darf ich wieder in eurer Mitte sein.